Episode 132, DSG Hoffenheim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt wieder Stefan Beckmann Adelmann.
Hallo Alex, steh ich.
Man kann früher lustige Namensspiele machen mit deinem Nachnamen.
Kannst du dich noch erinnern, wie wir vor, wann war's, 40 Jahren diesen Podcast gestartet haben?
Ja,
wahrscheinlich. Und wir uns nicht unsere echten Namen dafür verwendet haben, weil wir nicht gewusst haben, was das wird.
Ja, es war jetzt aber nicht im Sinne der Transparenz der gläserne Podcast. Wir haben uns ja nicht vor den Hörern da draußen versteckt, sondern wir haben uns gedacht, falls wir uns irgendwie falsch benehmen oder
ja, das
so,
meine ich, das meine ich.
Dann sind das unsere Kunstfiguren.
Ja, genau.
Der Adelhaus und der, oder? Der Steghaus und Adelmeier. So.
Ja, genau.
Dürfen das sagen, was andere nicht sagen. Mittlerweile sind wir alt genug, dass wir uns jederzeit von uns selbst distanzieren, wenn das notwendig ist. Liebe Grüße, Steffen Hoffmann.
Ja, beziehungsweise einfach vergessen, was wir gesagt haben.
Genau.
Schön, dich zu sehen.
Uns interessiert nicht nur das Geschwätz von gestern, sondern auch das von der Gegenwart und das von der Zukunft.
Leid. Ich bemühe mich redlich, immer überhaupt im Gespräch mit dir zu folgen.
Ja.
Na, schön, dass du da bist.
Ich immer Snacks von dem iPad. Ja, danke. Ich freue mich auch. Stefan.
132. Episode.
Es ist ein Wahnsinn. Es geht dahin.
Ja, es geht dahin.
Rudi Carell war stolz auf uns am laufenden Band.
Ja, wirklich.
Heute reden wir über die DSG Hoffenheim.
Ja, genau.
Kann man mal erklären, warum man sagt die DSG
und die DSG. Der DSG. Und zwar, wir haben gesagt, wir müssen heute ein bisschen über den Elephant in the Room sprechen aus Fußball-Nachrichten-Perspektive.
Es erwartet zwar keiner von uns, aber wir
nein, aber wir haben gesagt, wir machen das natürlich. Aber natürlich, nachdem jetzt der Andi Schicker zur DSG Hoffenheim gewechselt ist und natürlich während sich unsere Kollegen von Black FM darum kümmern, diesen Transfer halt aus Sturmsicht zu, wie sagen Sie immer so schön, beleuchten, hinterfragen, analysieren und diskutieren, haben wir gesagt, wollen wir uns anschauen, was Andi Schicker im Kraichgau erwartet. Mhm. Das heißt, heute geht es nicht darum, natürlich werden wir ein bisschen drüber reden, aber wirklich, es geht heute nicht im Wesentlichen darum, den Transfer von Andi Schicker zu kommentieren, wir werden es ein bisschen machen, sondern einfach auf die TSG Hoffenheim zu blicken und zu sagen, was hat's denn so auf sich mit diesen grauslichen Wörtern, die unser Kollege Jürgen Bucher im aktuellen Black FM Podcast so von sich gibt.
Ja.
Und wie stehen denn wir zu dem ganzen Thema?
Stichwort Jürgen Bucher, der hat übrigens ein wunderbares neues Buch geschrieben.
Geht's um Sturm?
Es geht um Sturm, mal wieder.
Er schreibt, kommen wir immer über Sturm.
Er schreibt Bücher, mehrere. Er schreibt sehr gute Bücher und er schreibt sie gerne über Sturm.
Okay.
Und das Neue ist auch unbedingt wieder zum Empfehlen.
Habe ich tatsächlich zu Hause.
Ja, sehr gut.
Inklusive einer Widmung.
Ja, bitte.
Ja, mich sehr gefreut. Und was wäre meine Widmung? Wäre die Widmung vom Günther? Ah, jetzt habe ich schon fast verraten. Tatsächlich hat der Günther Neukirchner die Widmung auch noch unterschrieben.
Ja, das ist natürlich sehr
nett. Das ist jetzt, da habe ich von beiden eine Unterschrift und das freut mich sehr.
Ja.
Und eine kleine Widmung.
Also absolute Leseempfehlung.
Genau, aber wie gesagt, wir wollen uns, heute sehen wir uns ein bisschen als, wie soll ich sagen, als, ich will nicht sagen Aperit, nicht als Digestiv zur letzten Episode von Black FM, aber eher so, wir liefern halt ein bisschen mehr Kontext zu diesem ganzen Wechsel.
Ja.
Genau, so das sehe ich uns, als Kontextgiver.
Genau, so wir beleuchten das größere Ganze.
So wie immer, wir denken ja über die kleine Strukturiertheit hinaus. Dafür kennt man uns.
Ja, jetzt haben Sie sich zuerst mal Black FM gedacht, super, liebes Intro und dann kommen solche Sachen. Ja. Gut, aber davor schauen wir ja immer so, was in der Fußballwelt passiert ist. Und wir haben natürlich ein Thema am Zettel.
Den zweiten Elefanten im Raum.
Muss man wirklich sagen, ich glaube, ich bin vor einer Spielfreiaufnahme noch nie auf ein Thema, über das man eigentlich gar nicht so direkt geplant haben zu reden, so oft angeredet worden wie das. Die Rede ist natürlich von Jürgen Klopp und der neuen Rolle, die er im Red Bull-Universum eingenommen hat. Und die Leute draußen wissen ja, dass ich vom Klopp und nicht der allergrößte Fan bin. Und entsprechend war natürlich ja der Stege, der wird da jetzt draufhauen und bla bla. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja im Spaß zu unserem geschätzten Kollegen Robert geschrieben, ja, ist für mich ganz normal, passt perfekt ins Bild. Das war aber gar nicht sarkastisch gemeint oder so irgendwas, sondern ich finde das nicht so schlimm, wie alle tun, weil jetzt, abgesehen davon, dass der Club natürlich als Persönlichkeit wahnsinnig arg ist und beeindruckend ist und so weiter, ich finde einfach nur als Werbefigur hat er sie ja tatsächlich für alles hergeben, was irgendwie jemals ja, möglich war. Absolut alles. Von Versicherungen über Bier in den peinlichsten, cringigsten Spots, die es irgendwie gibt. Und das ist halt jetzt auch sowas. Also ohne jetzt seine Leistung schmälern zu wollen oder das ins Lächerliche ziehen zu wollen, ich finde, das ist konsistent mit dem, was er tut. Ich glaube, er nimmt einfach das Geld, das er kriegen kann. Und das ist ja per se auch nicht so
verwerflich. Und sieht sicher als, zumindest aus seiner Sicht, als inhaltlich spannende Herausforderung.
I don't know.
Ich vermute mal. Also ich glaube nicht, dass er es ausschließlich wegen der Kohle macht. Er wird schon wahrscheinlich das spannend finden, schätze jetzt einmal. Es wird halt eine sehr, sehr gut dotierte, spannende
Aufgabe sein. Da werden wir die Erklärung mit dem Geld, ehrlich gesagt, lieber als Jürgen Klopp, muss man schon sagen, der kann mit dem Finger hinzeigen, wo er will und sagt, dort möchte ich das machen, ja, wird wahrscheinlich machen. Absolut. Und im ganzen Fußballuniversum, das so gibt, glaube ich nicht, dass das die spannendste Aufgabe ist. Wenn ich in einer Position bin, wo ich es mir tatsächlich aussuchen kann, und ich glaube, es gibt keinen zweiten Menschen aktuell auf der Welt, dass ich so sehr aussuchen kann, wie er, das würde ich tatsächlich ein bisschen traurig finden. Wenn er sagt, ja, nein, es ist interessant, aber vor allem stimmt da die Kohle, dann soll es
ja sein. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er englischer Nationaltrainer wird. Das hätte mir richtig gut gefallen. Ja,
das wäre zum Beispiel was viel Spannenderes
gewesen. Das hätte mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, jetzt geht er halt, jetzt sieht man ihn halt auf der Red Bull-Tribüne dann sitzen. Ja. Also, was schon ein bisschen im Nachhinein etwas verstörend anmutet, ist, wie er jetzt im Sommer hat sich dieses Abschiedsspiel vom Lukas Piszczek gegeben, wo er ja als BVB-Trainer aufgetreten ist mit seiner ganzen, oder im Großteil der damaligen Meistermannschaft.
Ja, okay, cool.
Und dann hat er halt auch vor der Südtribüne halt noch gefeiert mit den BVB-Fans. Und jetzt so einige Wochen danach, wo ja gerade die BVB-Fans mit zu den härtesten Kritikern von RB Leipzig oder dem ganzen RB-Konstrukt sehen, das, glaube ich, fährt schon einmal richtig in die Knochen.
Also eine Kritik muss man sich auch von mir, glaube ich, gefallen lassen, was ja sonst heißt, ich bin ein bisschen biased, aber vor seinen eingefleischten Fans wird er wahrscheinlich ein bisschen Credibility verloren haben, ja.
Davon gehe ich mal ganz stark aus.
Das wird sich anders.
Davon gehe ich mal ganz stark aus.
Darum sage ich, bei mir ist es wurscht.
Aber auf jeden Fall wird es spannend zu sein, also mir kommt vor, es gibt ja ganz viele vor allem natürlich seit wir diese ganzen Multi-Club-Konstrukte haben, gibt es ja ganz viele von diesen Head of Global Football, was sich schon mal verrückt anfühlt, dass es diese Rolle überhaupt gibt.
Ja, weil das bedeutet ja, dass wir Fußballvereine über die Welt verstreut haben.
Genau, wir werden ja heute ein bisschen über Identität da reden und dass du sagst, okay, ich bin Head of Global irgendwas, ist schon mal komisch. Aber auf jeden Fall bin ich einfach gespannt, wie diese Rolle interpretiert sein wird. Also wie präsent ist er wirklich? Ist es dann jemand, der da sich zu Worten meldet, oder ist dann das wirklich nur, man sieht ihn jedes zweite Heimspiel auf der Tribüne sitzen?
Bei was für einem Verein?
Nein, aber wirklich.
Also dann in Leeds?
Ich bin es. Also es gibt ja einige Stellenbezeichnungen im Fußball, die immer sehr, sehr unterschiedlich teilweise gelebt werden. Mhm. Der technische Direktor zum Beispiel.
Stimmt,
ja. Ist ja auch so ein Job, wo du sagst, okay, wenn du 10 technische Direktoren nebeneinander aufstellst und sie fragst, was sie tun, kriegst du wahrscheinlich 6 verschiedene Stellenbeschreibungen.
TikTok folgt mir der Frühstücksdirektor mehr, weil du alles glauben, was es gibt.
Was anderes. Ich bin gespannt, wie das werden wird.
Was anderes, was ich noch extrem, also ich muss wirklich sagen, in der Zeit der letzten Spielfreiaufnahme bin ich unverhältnismäßig oft auf Spielfrei angeregt worden, was entweder ein sehr gutes Zeichen ist oder sehr schlechtes.
Ja, kommt davor, hörst nicht zu, was die Leute sagen.
Nein, eigentlich nicht. Ich denke mir so, ich musste was zur letzten Folge sagen, dann musste ich so
drift ab in mein Happy bitte Place. Bitte nicht.
Ich sag gar nicht, dass ich nicht zuhöre.
Okay.
Nein, Spaß beiseite, ich habe natürlich zugehört. Extrem viele Leute sind genauso frustriert von dem Streaming-Zeigs wie wir.
Ja, das ist tatsächlich
so oft viele.
Gehört. Ja, das.
Danke, dass ihr das angesprochen habt. Ich habe so oft gehört, ich habe auch schon Abos gekündigt. Das habe ich wirklich sehr oft gehört. Also natürlich, was das so Umfragen im näheren
Umfeld. Ist egal, ist repräsentativ.
Ist halt in deiner Welt repräsentativ, aber
was ist. Ich kann ja von den 3 Gesprächen auf die Mehrheit schließen.
Also ja, vor allem du bist ja immer am Puls der Zeit, das muss man.
Nein, absolut.
Von dem her, ja, aber es war ganz arg. Und was auch sehr spannend war, jemand hat mir darauf hingewiesen, dass wir in der Recherche, ist uns was knapp entgangen, weil es tatsächlich brandaktuell gewesen ist, die Rechtevergabe der deutschen Bundesliga.
Ja, die steht jetzt wieder an, oder?
Nein, die wäre schon ausgeschrieben gewesen.
Okay.
Und Sky ist vermeintlich wegen einem Formalfall der Sohn ist wegen einem Formalfehler vermeintlich ausgeschlossen worden und haben jetzt da per Gericht Recht gekriegt, dass das kein Formalfehler waren und müssten jetzt eigentlich die Rechte zugesprochen kriegen.
Okay.
Also es geht extrem heiß her zwischen der Sohn und Sky.
Ja. Und was nur ein kleines Detail, was ist aus diesen Gesprächen, die ich gehabt habe, und das stimmt, ich habe sehr viele auch geführt rund um dieses Thema, ja, ist tatsächlich, dass bei den meisten der Bogen dann überspannt ist, wenn du für einen Bewerb mehr als ein Abo brauchst. Ja. Also das hat sich bei mir in den Gesprächen so ein bisschen herauskristallisiert, die Leute sagen, gut, wenn der eine Bewerb auf dem Streamingdienst läuft und der Bewerb, den ich auch gerne schaue, auf einem anderen Streamingdienst und ich will nicht zwei haben, dann verzichte ich auf einen Bewerb. Wo die Leute wirklich ein bisschen die Nerven schmeißen, ist, wenn du sagst, du bist so wie jetzt in der Champions League, es reicht dir dein Sky-Abo nicht mehr aus, mhm, sondern du musst, wenn du wirklich die Spiele sehen willst, die du spielen siehst, eben auch ein zweites Abo dazu abschließen.
Ja, und das Witzige ist ja, ganz oft sagen die Leute, dass ihnen die Kosten per se eher ein bisschen wurscht werden, aber es echt ums Prinzip geht.
Es ist ein ganz starkes Prinzip. Wie sehr bist du diese Kuh, die gemolken wird und die, ja, das einfach weiß, dass sie im Moment einfach nur ausgenommen wird.
Ja, so ist es. Wer nicht ausgenommen wird, sind wir bei unserer nächsten und ersten Rubrik. Das ist das Getränk der Episode.
Der Episode.
Das Getränk der Episode. Stefan, ihr habt was mitgebracht, dass die Gains nur so einfahren in deinen Körper.
Das brauche ich unbedingt.
Ja, also wenn du morgen in der Früh trainierst, dann ist die Basis da. Es geht um einen Eiweißshake mit Schokoladegeschmack. Du darfst jetzt unter deinen
Schokoladegeschmack.
Ja. Ich habe mir natürlich, weil das Zeug schmeckt relativ pixiös, dann habe ich mir, was der spielfrei ist, ja der kalorienbewusste. Das
ist einfach ein Kakao, was er da gemacht hat.
Verkauft man heutzutage vielleicht einen Kakao als Eiweißgetränk oder was? Nein, ist tatsächlich Dings und kalorienbewusst. Mhm. Also ein so Shake hat weniger als 100 Kalorien.
Ist es jetzt ein Slim Fast oder was man da trinkt? Harry Weinfurt. Ich mag mal, wie du das trinkst, ja?
Ich trinke selber übrigens zum ersten Mal, habe ich auch noch nicht.
Ja, ich meine.
Ja, es ist schon sehr stark. Nicht Kakao, würde ich sagen,
aber flüssiger Pudding. Es schmeckt wie ein flüssiger Pudding, der ein bisschen was von einem Kakao hat, mit ganz viel Süßstoff.
Ich bin schon happy, dass das nicht...
Es ist so klar, wie es schmeckt, ungefähr, wenn du in einem Pensionistenheim einen Kakao trinkst. Mit ganz viel... Wie heißen denn die kleinen Sachen, die du eingedruckst?
Ja, genau. Was ist das? Irgendwas mit Essen, das...
Ist ja wurscht, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, die Sachen, die nie bei mir. Nein, genau, was du für jeden Pensionisten
hast. Ja, aber glaubst du, dass die alten Dudes die Gains nicht brauchen, oder was? Wenn sie dann pumpen gehen in ihre
Phase? Nicht nur die Dudes, auch die Dudettes.
Ja, natürlich.
Aber auf jeden Fall, Ich merke, wie du das abziehst. Du gainst da neben mir gleich.
Ja, es ist so, wie soll ich sagen? Es gehört halt. Vielen Dank jedenfalls an den Gregor, der uns auf diesen Tipp
gebracht hat. Danke, Gregor.
Und trinkst du das aus? Oder
ja, schauen wir mal.
Okay.
Boah, unser letztes, was ist das letzte Getränk der Episode? Das, was man so getrunken hat, das Pixie ist.
Das war das Mountain Dew, ja.
Boah, das hat mich schon sehr gemattert.
Interessant, dass du das sagst. Ich habe
tatsächlich. Ich habe noch nie ein zweites Mal über ein Getränk der Episode gesprochen. Das war am ersten Schluck habe ich mir gedacht, das schmeckt ja erfrischend, das schmeckt ja lecker.
Neuronen losgegangen.
Ja, und danach ist es dann irgendwann, wow, was geht denn jetzt
ab? Ich hab meins nicht austrunken, das hat der Noel gefinisht. Vielen Dank auch wieder heute an Noel, dass er einspringt und die Sendung mitproduziert. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich schlecht eingeschlafen habe daheim. Also das hat echt gearbeitet in mir. Mag ich nicht mehr so trinken. Ist nicht so unbedingt die Empfehlung. Wohingegen die Gains aus dem Eiweißshake, die werden regelmäßig brauchen.
Finde ich gut.
Gut, kommen wir zu den großen 10, hätte ich gesagt.
Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Fakten, damit Verein integer ist, so ungefähr. Na, sag du, ob eine Fans integer ankommt.
Ich hätte es jetzt bezeichnet als die großen 10 Identitätsstifter.
Ach Gott, ja, ist natürlich viel besser.
Aber du meinst, die großen 10 Fakten, die was tun, dass du dann irgendwie bei den Fans so ankommst.
Dass du gut ankommst. Das Netzingen gegen Repression und den Scheißkommerz.
Also
das kann ich schon singen, aber dass du nicht für Repression und den Scheißkommerz stehst, gibt es 10
Fakten. Was für Repression haben wir denn schon wieder? Was erleben wir denn schon wieder alle für Unterdrückung eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich kenne das nur.
Ich fühle mich selten unterdrückt, muss ich sagen.
Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Leute wie ich auch
nicht sie genau, sehr oft unterdrückt.
Nein, nicht genau wissen, was in dem Song geht. Also ich zähle mich dazu, ich sage es ganz offen, obwohl. Aber es ist, es ist. Wir reden heute drüber, was man eigentlich so machen kann.
Seit wann stopp. Seit wann erklärst du überhaupt die großen Zehen?
Nein, was es sind, erklärst du. Aber was wir reden, möchte ich jetzt einmal zusammenfassen, weil die Leute denken sonst, weil sie reden für irgendwelche Fußball-Chance. Da stehe ich, Wir wollen über die großen 10 Dinge sprechen, wo wir glauben, dass sie für einen Verein wichtig sein könnten.
So. Nicht für einen Verein wichtig sein
könnten. Für die Fans. Das heißt,
für eine Identität als Verein.
Sagst du das nicht immer so kompliziert?
Sag es ein bisschen. Was hast du mit dem Wort Identität?
Ja, da versteht dann wieder die Hälfte nicht, was du gemeint hast.
Okay.
Kannst du nicht intellektuell unterbrechen?
Also.
Geh zurück zum
Verein. Es sind die großen 10
ja.
Dinge, die ein Verein braucht, um von Jürgen Bucher nicht grauslich beschimpft zu werden als Retortenscheißverein. Kann ich es so sagen?
Ja, das ist schon besser, ja.
Okay.
Ja.
Passt.
Wie funktionieren die großen Zehn?
Funktionieren so, dass in jeder Episode wir zu einem Thema unserer Wahl, heute zu dem bereits besprochenen Thema, 10 Antwortmöglichkeiten haben. Das heißt, du hast 5, ich habe 5. Das ergibt die großen 10. Wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Dadurch kommt es immer wieder mal zu Überraschungen oder Doppelnennungen. Genau, und so funktioniert das Ganze.
Ja.
Genau, und ich sag's gleich, die heutige Episode soll ja jetzt keine reine Identitäts- und Kommerz versus Tradition-Diskussion werden. Übrigens, ich finde die ganze, also Kommerz ist so, also ich hab, oder anders, ich bin draufgekommen, es geht in den seltensten Fällen wirklich um Kommerz, weil im kommerzialisierten Fußball sind wir sowieso alle unterwegs. Ganz oft ist es eine Frage von, wem gehört der Club? Das ist das, was eigentlich die hitzigste Debatte
aus. Und das auch in gewissen Ländern.
Gerade im deutschsprachigen Raum. Also gehört der Club den Vereinen, Fans oder gehört der Club einzelnen Personen? Und mir kommt ganz oft die Diskussion über Kommerz ist hinfällig aus meiner Sicht.
Wir leben alle in dem kommerzialisierten Fußball. Das brauchst du jetzt nicht noch genauer ausführen, weil die Hörerinnen und Hörer
geschlafen
natürlich. Dass es bereits eine Spielfreifolge gegeben hat, wo es um Kommerz versus Tradition gegangen ist, wo das Conclusion natürlich war, die zwei Sachen stehen sich nicht tatsächlich gegenüber.
Ja, das ist, glaube ich, Episode was? 8 gewesen
oder 12? Ja,
man kann viele unserer Hörerinnen nicht mehr auf der Welt.
Ja, ein Grund mehr, dass sie jetzt 100 irgendwas Folgen einziehen. Auf eins, wenn sie noch keine Folge gehört haben von Spielfrei, jetzt anfangen, erlaube ich 1,2-fache Geschwindigkeit. Das ist die einzige Erlaubnis für 1,2-fache Geschwindigkeit.
Okay. Gut, so. Auf jeden Fall. 132. Episode. Wer fängt an?
Natürlich
Gerade Zahl hast du an. Was ist dein Platz 5 der großen 10 Identitätsstifter oder wie es du nennst, Dinge, die ein Verein brauchen tut, damit er gut wahrgenommen wird?
Ja, ich fange jetzt gleich an. Ich finde, ganz wichtig wäre, um wirklich gut dazustehen, ist vernünftig zu wirtschaften.
Mhm.
Und ich erkläre das.
Ich bin gespannt, ob wir die großen 10 heute gleich verstanden haben.
Ja, ich bin auch gespannt.
Ja.
Ich finde, und ich denke wirklich, dass das jeder Verein unterschreiben wird, dass man Erfolg sich nicht mit geborgtem Geld kaufen sollte. Und das verstehe ich unter vernünftig wirtschaften. Nachhaltig zu wirtschaften, versuchen, erfolgreich zu sein im Rahmen der Möglichkeiten, auf junge Spieler zu setzen, wenn keine Kohle da ist für Ergänzungsspieler, die vielleicht besser sind als der eigentliche Nachwuchs, sondern wirklich auf die Kohle zu achten und zu schauen, dass die Vereine gut dastehen, dass sie Lizenzen sicher kriegen, dass die Leute, die einen Job tut haben, ihre Kohle überwiesen kriegen, dass die Kicker ihre Kohle kriegen und dass das nicht irgendwie nach 3,5 Jahren implodiert, weil irgendjemand zu viel wollte.
Also mehr Mittelstand, weniger Hedge Fund.
Das ist jetzt schon zusammengefasst. Ja. Ich finde das wirklich wichtig und ich glaube nicht, dass das mal, also das ist natürlich meine Meinung, aber ich glaube nicht, dass das nicht die meisten so sehen werden. Ich weiß schon, dass Leute gerne gamblen. Wir haben über Sportwetten geredet und so viele glauben schon, dass sie talentierter sein können als andere, weil es ist ja ein Geschicklichkeitsding. Ne? Aber ich hätte noch nie Fans gehört, die gesagt haben, na, ist schon okay, wenn wir jetzt uns 3,5 Jahre aus dem Fenster auslernen, in der Hoffnung, dass es ausgeht und wenn es nicht ausgeht, dann haben wir halt 3,5 Jahre auf zu hohen Fuß gespielt. Und der Verein ist dann vielleicht zwangsabgestiegen oder sonst irgendwas. Das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen, dass das nachhaltig ist, dass das gut funktioniert und dass man sich keine Gedanken machen muss, ob ein Lizenzverfahren zum Beispiel negativ ausgeht. Also, wirtschaftlich vernünftig sein.
Mein Platz 5, in meiner Kategorie heißt das ja die Identitätsstifte, ich glaube, es braucht für einen Verein, braucht es eine Form von regionale oder lokale Verwurzelung.
Mhm.
Ja. Ich sehe ja ein ganz großes Problem einerseits bei den Multi-Club-Geschichten, wenn sie wirklich so wie Red Bull, ich meine, das ist ja ein klassischer Beispiel, warum Red Bull ein ganz schwieriges Beispiel ist am Markt, weil da wird ja quasi eine Identität drüber gestülpt, die nirgends verwurzelt ist und nirgends. Du gehst halt einfach her, quasi, wer nicht bei drei am Baum ist, wird übernommen. Und das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwas, ich gehe auf die lokale, regionale Identität stärker ein. Das wird alles glatt gewalzen, so im Corporate Design Modus und so weiter. Im Unterschied zu, keine Ahnung, ich hätte vielleicht, also ich sehe ja quasi auch innerhalb der Multi-Club-Strukturen bessere und schlechtere Ausprägungen, finde ich, wenn du sagst, okay, du schaffst halt etwas, wo du sagst, okay, du förderst den einen Verein in seiner lokalen, regionalen Identität, den anderen in seiner lokalen, regionalen Identität, oder du wolltest über alles komplett drüber. Ja. Aber es braucht aus meiner Sicht so irgendwas. Du musst einen Fußballclub mit einer Stadt oder mit einer Region assoziieren können.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Es ist vor allem insofern auch so gut, weil es mein Platz 4, ich habe es anders formuliert, ich habe gesagt, man muss sich selbst treu bleiben. Und treu bleiben als Verein heißt eben für mich, dass man halt, selbst wenn man jetzt nicht die größte Tradition hat und noch nicht seit 100 Jahren Verein ist, sondern vielleicht erst seit die 70er Jahre Verein ist oder was auch immer, dass man halt statt DNA hat, einen Bezug hat zu dem, dass man, du hast das ja so gesagt, wie du es beschrieben hast, und was ich als erstes gedacht habe, war Franchise. So ein Multi-City-Club, wenn das in Richtung Franchise geht und die Trikots sind alle vom selben Ausrüster und sie haben dieselbe Sponsoring drauf und die Namen sind alle fast gleich und die Formen sind alle so ganz gleich. Kein Mensch interessiert sich für die McDonalds der Fußballwelt, ja, das, oder kein Mensch will nicht sagen. Das ist halt das, was wir alle kritisieren.
Der Fußball kommt ja aus dem ganz starken Mein Stadt gegen dein Stadt.
Oder mein Stadtteil gegen deine Stadt.
Oder innerhalb einer Stadt mein Stadtteil gegen dein Stadtteil, ja, oder genau, was auch immer.
Ja.
Wenn du dran denkst, an diese Partie Red Bull Salzburg gegen Red Bull Leipzig, das ist wirklich, also.
Es ist einfach.
Befremdlich.
Ja.
Also, wie gesagt, es geht heute nicht darum, gewisse Dinge nur, also versuchen, schön zu reden. Also, wie gesagt, ich glaube, wir sind beide sehr starke Kritik, aber auch, ich möchte schon ein bisschen ausgewogener. Es ist nicht nur alles kacke. Ich möchte da ein bisschen drüber reden, dass auch in Hoffenheim viele Dinge gibt, die ich schon auch gut finde, mitunter.
Ja.
Aber wie gesagt, Red Bull Leipzig gegen Red Bull Salzburg, das war halt ein bisschen, ja, mein Dosen gegen dein Dosen. Das war dein Platz 4 auch, hast du gesagt.
Gell? Ja, genau.
Das heißt, mein Platz 4, und das spielt jetzt ein bisschen in diese Kategorie der Verwurzelung hinein. Ich glaube tatsächlich, es braucht, auch wenn ich es mitunter sehr, sehr kommunikativ schwierig finde, es braucht eine Heimat. Der Fußballclub braucht einen Ort, wo er Geschichten schreiben kann. Und der Ort kann sich verändern. Also Klassiker, wir ziedeln in ein anderes Stadion, weil wir was Cooleres, Größeres haben.
Ja.
Es muss für mich nicht immer das Gleiche sein, aber schon dieses, das ist das Ding, wo wir uns zu 100% uns zu Hause fühlen.
Ja.
Und es muss gar nicht aus meiner Sicht ein alleiniges Stadion sein. Ich glaube tatsächlich, dass man sich auch mit jemandem geteilt, wo heimelig fühlen kann, wenn man es schlau macht. Blöd ist halt, wenn es nicht schlau gemacht ist. Und wenn du dann halt, natürlich Beispiel Graz jetzt da, dann halt bei den wichtigen, schönen Tagen wie der Champions League halt nicht an dem Ort spielen kannst. Also ich finde, es tut nicht so weh, dass der GRK jetzt, um in Graz zu bleiben, in dem Stadion spielt. Natürlich wäre es ideal, wenn du sagst, du hast dein eigenes, cooles, modernes Stadion oder dein cooles, altes Stadion, was auch immer. Und alles ist deins. Für mich tut es viel mehr weh, dass du, wenn du nach Klagenfurt fährst.
Ja.
Jetzt bei der Champions League. Also ich habe es da miterlebt und das habe ich schon, war mittelcool, auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum ich finde, dass im Moment die Identität des SK Sturm, dem fehlt ein ganzer Wesen, um sich in sich gesettelt zu sein, die Identität fehlt einfach ein kleines Puzzlestück im Moment. Diese unklare Heimatfrage. Und das, ja, wollte ich einfach noch ansprechen. Also aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
Ja, finde ich gut. Gefällt mir gerade. Platz 3 bei mir ist Ambitionen sagen. Und das möchte ich am Beispiel Wattens gerne näher bringen. Wattens hat ein großes Problem. Es gibt in dem Sinn keine Fanbasis. Also ich glaube, es sind bei Heimspielen irgendwie 800 Leute im Stadion. Und das ist ganz irgendwie so, jeder rechnet damit, wann steigen die endlich ab und sind irgendwie weg.
Und jetzt kriegen wir sich wieder von dem anderen Watten-Kapo-Hooligan dann die Hassnachricht, dass wir komplette Nichtsversteher sind.
Eben, und ich finde sie aber gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun sie ja alles, und das finde ich einfach, die machen das richtig. Das wäre jetzt nämlich gerade ein positives Beispiel gewesen, wo eigentlich alles gegen die läuft, wenn man so will, ja. Die spielen richtig coolen, ambitionierten Fußball. Man hat das gesehen, wie sie dann in Graz plötzlich 2-0 vorn waren und die völlig verdient 2-0 vorn waren. Sie haben dann zwar relativ deutlich 4-2 verloren, aber es war einfach schön anzuschauen, dass so eine Mannschaft, die eigentlich, bei der es nicht läuft, muss man wirklich sagen, war viel gegen die läuft. Und ich kenne mich jetzt zu wenig aus, um das historisch jetzt zu beurteilen, ob das jetzt da ein Retortenverein ist oder nicht. Aber ich finde es einfach cool, wenn die Mannschaft ambitioniert ist und nicht versucht, den Abstieg mit so wenig Gegentoren wie möglich zu verhindern, sondern indem sie versucht, wirklich nach vorne zu spielen, eine Spielidee zu haben und so zu spielen, dass du da als Fan sagst, okay, das sind mit Begeisterung jetzt dann halt in Graz 4-2 untergegangen. Aber ich hätte niemanden gesehen und niemanden gehört, der die Leistung von der Partie und von vielen anderen Partien heuer schon im Nachhinein als schlecht oder als uninteressant abgetan hätte.
Also lieber mit wehenden Fahnen untergehen.
Ja, und es geht ja nicht nur um das Untergangsszenario.
Nein, aber allgemein. Also
das war jetzt einfach ein Beispiel dafür, nehmen wir halt irgendeinen anderen Verein her, was besser läuft. Das Bestmögliche zu tun, versuchen weiterzukommen. Wie du, du hast das immer schon gesagt, wenn im Zeichen des Erfolgs für nachhaltige Strukturen zu sorgen, Planstellen zu schaffen, ja, um jetzt ganz, ganz arg in die Personalabteilungen reinzugehen. Aber Dinge zu tun, die langfristig weiterbringen und versuchen, was zu bewegen und nicht zu sagen, ja, wir schauen halt, wie die eine Saison läuft und wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Mut, ja, ist vielleicht auch so ein Begriff dazu. Ist mein Platz 3, ja.
Mein Platz 3 ist, ich glaube, ein Verein braucht, um gut dazustehen, um Identifikation zu bieten, Erfolge. Mhm. Damit meine ich aber nicht zwangsläufig Titel. Ich glaube, dass ein Verein, also du brauchst in deiner Geschichte als Verein gewisse Erfolge. Und der Erfolg kann sein ein legendärer Derby-Sieg, an das du anknüpfst in der Erzählung. Mhm. Weil wenn wir jetzt den Fußball als kollektives Erlebnis verstehen, geht es darum, Geschichten weiterzugeben. Mhm. Damals, vor 35 Jahren, das eine Spiel. Da waren wir zwar nur hinten, dann haben wir es noch 4-2 gewonnen oder was auch immer. Ich glaube, es braucht Erfolge. Ein Fußballverein, der nie gewinnt, kann vielleicht daraus auch eine Identität schöpfen.
Ja.
Aber es ist schon wichtig, hin und wieder mal schöne Erfolge zu haben. Aber das muss kein Titel sein. Das kann sein ein legendärer Halbfinalsieg oder was auch immer, wo du sagst, okay, das sind auf dieser Zeitleiste so ganz wesentliche Pins, die drinnen hängen, wo du sagst, damals, wie wir in den 1970er Jahren uns das erste Mal für den Europacup qualifiziert haben und dann die ganze Stadt narrisch war oder was auch immer. Mhm. Und ohne irgendwelche Erfolge, glaube ich, du hast das schwer, als Verein identitätswirksam zu sein, sag ich mal. Mhm.
Ja, finde ich gut. Platz 2 bei mir ist, sich sozial zu engagieren.
Ja, okay.
Und da sehe ich jetzt auch wieder so wie du, man muss jetzt nicht irgendwie Millionen Euro Spendengelder auftreiben. Es reicht völlig einmal aus, bei den Wurzeln zu bleiben, wo man herkommt. Und wie wir schon gesagt haben, das ist halt entweder eine Stadt, wenn es eine größere Stadt ist, ist es ein Stadtteil, dort dafür zu sorgen, Anlaufstelle für Jugendliche zu sein. Also ich finde das, was rund um Akademien von Profifußballvereinen betrifft, die Professionalität finde ich voll gut. Ich finde es voll schade zum Beispiel, dass unter Anführungszeichen so wenig Kinder dann aufgenommen werden. Mhm. Ich denke mal, wenn man sich überlegt, was für Summen das beim Profifußballverein in Österreich so über den Tisch laufen, ja, dann müsste mehr für die Nachwuchsarbeit da sein, einfach um wirklich dieser Hub zu sein, wo man vielleicht sagt, ja, auf der einen Seite versuche ich schon die größten Talente der Region abzuschöpfen, weil ja, es ist halt ein Profifußballverein. Aber was ist so mit Problemkindern? Was ist so mit Straßenfußball? Warum engagiert sich Sturm zum Beispiel nicht, dass es mehr Kickplätze in der Stadt
gibt? Ja, ich glaube halt tatsächlich.
Und da rede ich wirklich von Kickplätze. Ja. Also da rede
ich glaube halt tatsächlich, das, was du ansprichst, spielt einerseits ein bisschen auf die ganze Thema Verwurzelung an und so weiter. Ich glaube halt tatsächlich, dass du in einem Verein Strukturen schaffen musst. Die Verantwortlichen, wenn sie mal einen Profifußball gehen, werden immer schauen, dass der Profifußball funktioniert. Mhm. Und das ist auch richtig so. Das ist das, warum es den Verein gibt.
Ja.
Und das sind die großen Erfolge, das sind die großen Emotionen. Aber es braucht diese Struktur innerhalb von einem Verein, der an den Rest denkt. Den Verein als Verein sieht, den Verein langfristig denkt und nicht kurzfristig. Es gibt, ja, jeder weiß, der Fußball ist so arg Wochenend zu Wochenend. Aber es braucht in einem Verein diese wesentlichen Stimmen. Und damit meine ich nicht nur Leitbild. Mhm. Da geht es mir nicht einfach nur darum, einmal das Leitbild formuliert zu haben, sondern wie können wir jedes Jahr, jedes Monat, jede Woche zumindest irgendwas tun, um uns dafür einzusetzen für das Leitbild. Aus dem, was da, und das bedeutet auch, du bist in einer klassischen Verteilungsdiskussion innerhalb von Verein. Ja, wie viel Kohle muss für das und das zur Verfügung stehen? Und das ist Grundsatz von unserem Verein, dass so und so viel Kohle zumindest für das zur Verfügung steht.
Was tust du mit sozial schwachen Fans? Wie schaffe ich das, dass die an der Geschichte des Vereins, egal wo auf der Welt, auch ein bisschen teilhaben können? Und das wird natürlich von Liga zu Liga, je größer die Liga ist, desto schlimmer ist es, finde ich, weil in England ist es ja oft so, dass die Mittelklasse schon fast nicht mal ein Stadion schafft, ja. Und ich finde es halt bei uns in Österreich, denke ich mir oft, wie oft sind Spiele nicht ausverkauft in der österreichischen Bundesliga. Was könnte man mit den Plätzen machen, anstatt sie leer zu lassen? Wirklich viel. Das ist jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen komischen kommunistischen Dingen, sondern das ist einfach so soziale Verantwortung.
Für mich auch ein wesentlicher Punkt in dem Zurückgeben an das Umfeld, an das soziale Wirken ist, es gibt ja auch bei diesen Vereinen, wenn wir jetzt bei der Hoffenheimer TSG bleiben, Dietmar Hopp investiert ja sehr viel Geld in Sozialprojekte. Aber es ist für mich trotzdem vom Vibe her was anderes. Wo kommt die Kohle her? Ist das was wir uns gemeinsam als Gemeinschaft erwirtschaftet haben? Und dem lassen wir dann das Geld verwenden, um was zugute, jemandem zugute kommen lassen. Als andere hat für mich so ein bisschen Almosen-Charakter.
Ja, das ist das große Gönnertum.
Das ist quasi, der Klassiker. Natürlich haben wir auch, also du kannst ein und dasselbe Geldprojekt mit ein und demselben Betrag fördern. Es fühlt sich irgendwie anders an. Nicht, dass es schlecht ist, aber es fühlt sich einfach anders an, gemeinsam was geleistet zu haben. Und ich glaube, dieses Denken im Wir ist schon was ganz was Wesentliches.
Ja, das wird stimmen.
Mein Platz 2. Mein Platz 2. Ich habe zwar vorher auf Platz 3 gesagt, ein Verein braucht Erfolge, um identitätsstiftend zu sein. Ich glaube, ein Verein braucht ganz stark auch Helden oder Heldinnen. Wahrscheinlich hängen oft immer diese Helden und Heldinnen zusammen mit den Erfolgen, die der Verein gehabt hat. Weil das war dann der eine Spieler, der damals das eine Tor gemacht hat. Ja. Ich glaube, du brauchst so sehr für ein gemeinsames Fußballdenken als Verein deine Helden. Ohne die geht's nicht. Und du merkst aber diese Helden, je näher die an der Community sind, mit der sich die Community identifizieren kann, desto besser. Und das siehst du ja auch bei gewissen anderen, jetzt um wieder bei der TSG Hoffenheim zu bleiben. Rekordtorschütze ist André Kramaric. Hat, glaube ich, 140 Tore ungefähr geschossen, was eine gute Nummer ist, muss man sagen, 140 Tore für den Verein schießen. Er ist natürlich der erfolgreichste Spieler, nur wie sehr passt der Spieler zu dem, was der Verein, also was die Region ist, was die Verwurzelung ist. Und ich glaube schon, du brauchst einfach diese gewissen Gesichter, ohne die es nicht geht. Weil, vielleicht an dieser Stelle kurz, was mir in dieser ganzen Diskussion am allermeisten nervt, wirklich am allermeisten nervt, ist, dass es immer so dann wird, als wird alles, was Neues kann, keine Tradition mehr schaffen. Das stimmt nicht. Das ist für mich so ein altbackenes Denken, dass du sagst, nur was seit 100 Jahren gibt, hat Tradition. Das ist ein kompletter Fullschass,
finde ich. Du dürftest nie wieder was Neues machen. Nein,
das ist ein kompletter Fullschass. Das ist extrem engstirnig, zu sagen, das ist was Neues, das kann nichts, das kann nur Retorte sein und so weiter, weil das ist was Neues. Das stimmt nicht. Aber wenn halt ganz wesentliche Bausteine fehlen, wie eben, keine Ahnung, gewisse Heldengeschichten, mit denen sie Leute identifizieren haben können oder auch Verwurzelung oder was auch immer, dann finde ich den Vorwurf natürlich gerechtfertigt, dass du sagst, okay, das dient halt einer Person, aber nicht vielen.
Ja.
Habe ich mir in einem Guardian-Artikel mal gelesen, Fußballvereine sind dazu da, Communities und Fans zu repräsentieren und nicht Eigentümer.
Ja, super.
Und da bist du wieder bei dem Punkt, selbst Hollywood-Stars verstehen, wenn sie einen Verein in Wrexham übernehmen. Natürlich geht es um Say, aber es geht vor allem um die Leute.
Also dem auch ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man das mit Fingerspitzengefühl macht, weil damit das alles läuft, dafür das alles läuft, gibt es einen Hollywood-Star und irgendeinen Fernsehstar. Sonst wird das alles nicht funktionieren. Mhm. Aber die passen dann ja wirklich von vorn bis hinten auf, dass sie ja die Geschichte rund um das nicht zerstören, sondern alles hochleben lassen, was es irgendwo drumherum geht. Und das ist auch gleichzeitig mal Platz 1. Ja. Ein Verein muss Geschichten erzählen, weil das fast alles das zusammen, was du gerade gesagt hast. Das sind nämlich diese Heldinnen und Helden. Das sind diese Erfolgsgeschichten, wie man so schon sagt. Ja. Und das ist alles drumherum, was jemals passiert ist, was den Verein irgendwie besonders macht, was den Verein irgendwie cool macht. Und so bleiben wir wieder in Graz und bleiben wir bei Sturm und bei Osim. Das ist bei Weitem nicht gut aufbereitet, aktuell Stand jetzt. Und da brauchen wir nicht davon reden, dass sich die Stadt Graz nicht bemüht, einen Platz zu machen oder Straßen zu machen. Der Verein selber kann 10.000 Sachen machen.
Ja, genau so ist es. Das eine ist zu sagen, was kriegen wir nicht, und das andere ist, Sachen selber zu machen. Warum gibt es nirgendwo ein fucking Sturmmuseum?
Zum Beispiel.
Wo du zum Beispiel, wenn das wirklich so ist, dass das Wesentlichste ist, vielleicht gibt es ja irgendwas und irgendwer schickt uns jetzt die Nachricht und sagt, ihr Vollidioten, kommt halt mal zu uns.
Ja.
Tut mir leid, wenn das so ist, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich kenne es nicht. Zumindest ist es nicht gut vermarktet, wenn sie ihn noch nicht kennen.
Genau.
Aber wirklich, ich bin ganz bei dir, weil das ja auch mein Platz 1 ist. Es geht um Geschichten, die du sagst. Aber, und das ist jetzt ganz was Wesentliches, es müssen Geschichten sein, jetzt ging wie ein extrem billiger Consultant von der Raiffeisen-Kampagne, die das wir in den Mittelpunkt stellen.
Ja.
Der Fußball ist kein Ich-Sport.
Ja.
Leider Gottes haben wir ganz stark diesen Trend im absoluten Top-Level, also jetzt geldmäßig und niveaumäßig Fußball. Aber grundsätzlich ist der Fußball ein Wir-Sport. Der ist von Leuten für Leute und wird von Leuten gespielt und nicht einer allein. Und deswegen ist auch diese ganze Geschichte mit, was ist auch so Kritik, was man in Hoffenheim machen kann.
Mhm.
Es ist absolut legitim, in unserem Breitengraden zwar ungewöhnlich private Eigentümer zu haben, weil wir sehr stark in Deutschland und Österreich Mitgliedervereine sind und das ist auch gut so,
ja.
Aber per se, so wie du vorher schon gesagt hast, ist es in vielen Bereichen absolut üblich in vielen Ländern, dass du einfach private Eigentümer hast.
Ja.
Nur die Frage ist, geht es um mich oder geht es um die Community, um den Verein, um die Leute dort und so weiter. Und das, Hoffenheim geht ganz stark um die Person, die man hat und nicht um die Menschen dort.
Ja.
Und auch jetzt gleich einmal, um bei Hoffenheim zu bleiben, es gibt ja auch bei Hoffenheim diese Bestrebungen, es gibt ja diese Kämpfe, die passieren nicht im Kleinen, aber es gibt ja jetzt schon diese Kämpfe, wo sich die Ultras, die halt ganz stark auf der Seite vom Alexander Rosen waren,
ja.
Der ja entlassen worden ist.
Ich glaube, wir gehen jetzt gerade
zu aber sag mal, es gibt diese Kämpfe, die für ein Wir kämpfen.
Mhm.
Und es kann ja durchaus auch eine Wir-Erzählung sein, wenn wir uns gegen den Eigentümer auflehnen.
Das ist halt dann schwierig, so eine Geschichte aus Vereinsperspektive zu machen.
Natürlich, natürlich.
Aber sie muss halt dann rundherum passieren. Und genau das ist wieder das Thema, dass es halt viele Stakeholder, wenn man modernem Business-Sprech spricht, rund um einen Verein gibt. Und neben dem Eigentümer gibt es halt auch Leute, die halt ehrenamtlich im Verein unterwegs sind. Es gibt Leute, die einfach Fans sind, sich da engagieren und die können alle Geschichten schreiben und die sollen alle Geschichten schreiben und das muss man möglichst hervorheben und möglichst schauen, dass man das, muss ich wirklich immer wieder lobende Worte für Welcome to Wrexham, weil die wirklich alles abgrasen, was rund um den Verein so passiert und für mich ist halt die Spitze des Eisbergs dann die walisische Kommune in Patagonien, wo du denkst, oh, fuck, das musst du mal finden. Ja?
Ja, und die Geschichte für mich ist, natürlich kann man dann auch wieder den Vorwurf machen, ja, die stellen halt einfach extrem teure Geschichtenschreiber an. Stimmt schon. Die Frage ist aber, wie sehr kannst du die Leute mitnehmen, die dort sind? Nicht eine globale Audience mitnehmen für die Geschichte, die viele sicher cool finden,
ja.
Sondern wie gut schaffst du das, mit den Geschichten die Leute vor Ort zu mobilisieren? Und so, was man hört und liest, nehmen die sehr gut die Leute mit auf den Weg.
Voll, ja.
Und dann werden solche Projekte auch unterstützt, egal ob die Eigentümerschaft auf Mitgliedern basiert oder auf reichen Hollywood-Schauspielern.
So ist. Ich glaube, damit gehen wir jetzt mal, beschließen wir die großen Szenen. Wir haben eh schon sehr viel vorgegriffen in der Episode. Wir schauen jetzt mal in unseren Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
So, Aufhänger der heutigen Episode war ja ganz stark.
Besser wird's nicht,
muss ich sagen. Stefan verzirkt das Gesicht. Ja, je mehr man davon trinkt, desto schwieriger wird's, muss man sagen, ja. Ist bei Bier übrigens anders, aber gut. Der Aufhänger der heutigen Episode war ja, dass der Andi Schicker von Sturm als Sportdirektor zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, obwohl eigentlich im Vorfeld schon wirklich sehr viel unangenehmer Widerstand Richtung seiner Person war.
Ja, also erstens mal nicht nur unangenehm, sondern peinlich depperter, also Widerstand im Sinn von dumme Anspülungen auf seinen Unfall damals und so weiter.
Ich glaube ja übrigens, dass das ein ganz großes Missverständnis ist. Ganz ehrlich.
Ja, nein,
ich
meine, er sagt ja selber, offensichtlich sind da Geschichten, Unwahrheiten, die da kursieren, die er gerne aufklären würde.
Die glauben, dass er, soweit ich das halt dann im Laufe des Tages noch fertig recherchiert habe, glaubt der Großteil der Szene, dass er so als selbst, als aktiver Hooligan mit, was er nicht zündelt hat und halt rund um Fußballplatz Leid gefährdet hat mit seiner Aktion. Okay. Dass das halt irgendwie mit Fußball null zu tun kaputt.
Ja, die verfolgen offensichtlich Österreich nicht,
wie Österreich funktioniert. Das wir kein deutscher Krocher sind.
Ja, das kann solche Sachen leider halt immer passieren. Ja, ja.
Nicht sowas
okay.
Aber so quasi, das ist halt ein wahnsinniger Fan quasi.
Ja.
Und der ist jetzt Sportdirektor. So eine ganz komische Geschichte haben wir da.
Also ich glaube, einerseits ist es eine Geschichte von falschen oder komisch draden Geschichten oder falschen Fakten oder falschen Weitergaben und gleichzeitig ist es aber auch das, was ich hier vorher schon ein bisschen angesprochen habe. Es ist ja nicht alles nur Business as usual bei Hoffenheim. Es gibt dort schon auch, ja, sie ist halt nicht so groß wie in vielen anderen, aber es gibt eine Fanszene und du hast Identitätskämpfe, in diesem Club stattfinden, weil es war ganz klar so, dass dieser Alexander Rosen, der Vorgänger vom Andi Schicker, der jetzt, glaube ich, 11 Jahre bei diesem Verein war, eine wahnsinnig starke Unterstützung der aktiven Fanszene. Mhm. Egal, wie, ob sie gut, laut, groß, klar, langweilig, was auch immer ist. Aber es gibt eine aktive Fanszene und die hat diesen Alexander Rosen unterstützt. Weil dieser Alexander Rosen ein bisschen ein Gegenpol war zu Dietmar Hopp. Der einfach gesagt hat, okay, ja, reicher Mann, aber trotzdem, wir müssen gewisse Sachen anders machen. Und jetzt ist quasi der Andi Schicker derjenige, unabhängig von der Person Andi Schicker, es kennt jeder sein, wenn du jemanden Beliebten auswechselst und durch jemanden anders ersetzt, wird die Person, die der andere ist, ja nicht von vornherein willkommen geheißen. Also ich glaube, das ist einfach ein strukturelles Thema, dass egal wer es gewesen wäre, jetzt dann nicht willkommen geheißen worden ist, aufgrund der Art und Weise, wie dieser Alexander Rosen gegangen worden ist. Dass der ist natürlich in keiner Art und Weise rechtfertigt, was das für ein Scheiß war, den die da hinschreiben. Ja. Das ist aber eine komplett andere Geschichte.
Natürlich. Das ist ganz andere Geschichte. Und ich habe jetzt halt natürlich auch viel Schlagzeilen so gegoogelt und ich meine, es geht Hass her. Also da geht's, also die Zeitungen schreiben, reden von, was ich in den aktuellen Zeiten nicht allzu gut finde, aber sie reden von Krieg der Ultras gegen einen Verein. Mhm. Sie reden davon, dass Spielabbrüche provoziert werden könnten und das halt rundherum einfach wirklich kracht. Ja. Schauen wir uns den Verein
mal alles an. Und oder? Das alles zeigt aber, dass es genug Leuten geht, denen das nicht ganz egal ist. Unabhängig davon, wo das Ganze herkommt.
Genau.
Offensichtlich hat sich da was entwickelt.
Nicht? Genau. Eine meiner ersten Fragen, vielleicht bevor wir jetzt noch historisch ausholen zur TSG, war dann wirklich eine naive Frage so ins Internet. Warum ist jetzt gerade eigentlich Hoffenheim so unbeliebt? Weil ich habe mir so, natürlich kenne ich ungefähr, wie es da in den letzten 15 Jahren abgelaufen ist, wo der Verein herkommt und so weiter. Den Hopp und alles drumherum war mir schon klar, aber ich habe mir halt immer so gedacht, so, das ist jetzt nicht wie Leipzig. Das ist jetzt nicht, dass da jetzt jemand daherkommt und sagt, dieser Standort schaut super aus, da stülpe ich jetzt mein Corporate Design drüber, mein Corporate Identity drüber, weil ich irgendwie mit einem Excel errechnet habe, dass es da besser ist als wie 50 Kilometer südlich oder sonst irgendwas.
Standortanalysen.
Genau, und ich lösche dann dort alles aus, was es so gibt, sondern das war es nicht.
Bin ich ganz bei dir. Vielleicht an dieser, möchte ich kurz innehalten, du sprichst einen ganz wesentlichen Punkt, denn ich mache den Unterschied, TSG Hoffenheim, Red Bull und das ganze Red Bull-Konstrukt.
Finde ich auch.
Weil ja, das eine ist, beim anderen kommt da ein reicher Mensch daher, nur ich unterstelle dem Dietmar Hopp ganz klar, dass es dem aus seiner Sicht darum geht, dass ich der Klassiker, wenn Leute extrem viel Geld haben,
ja.
Wie kann ich trotzdem was hinterlassen auf der Welt, also was jetzt Grunde nicht nur man, einfach für Geld ist?
Genau, im Grunde, das war dann auch lustig, weil ich habe dann in irgendeinem Reddit-Forum bin ich dann zweimal links abgehangen und war plötzlich in einer Diskussion zu TSG Hoffenheim zwischen einem Deutschen, Brite, der nach Deutschland gezogen ist, und ein Amerikaner, der nach Deutschland gezogen ist, und dem tatsächlich das versucht, das aufzuhalten, weil der Brite hat es überhaupt nicht checkt, der das Beispiel braucht, Brentford, und hat gesagt, das ist der Wettmillionär, hat seinen Kindheitsverein so richtig unterstützt und alle Leute sind super happy dort und alles ist easy.
Ich glaube, dass wir, oder bist du noch sagen, weil sonst hätte ich was
gesagt. Ja, und der Ami hat sowieso gesagt, wen interessiert das, weil jemand hat halt den Verein gekauft und macht jetzt was Bestes, seid es für einen Verein oder nicht. Ja, also quasi so völlig distanziert. Und mir ist dann gekommen, das Problem, das größte Problem, was ich sehe, ist, und damit wird es für Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen klarer, glaube ich, der Hopp ist ganz arg so wie der Frank Stranach. Irgendwie so ist er irgendwann dann aufgestanden und hat sich gedacht, Geld hätte ich genug, aber was ich nicht genug habe, sind Sympathien.
Ja. Wenn ich mal stirb, will, und das kannst du dir nicht kaufen. Mhm. Du kannst es versuchen zu kaufen.
Genau,
das aber geht, du kannst nicht. Ja? Du kannst dir halt das nicht, diese Zuneigung halt nicht erkaufen.
Und
das nicht,
versuchen keine halt echte Zuneigung.
Keine echte zumindest.
Genau.
Und ich glaube halt, wenn ich kurz dazu ausholen darf, ich glaube, dass wir als Gesellschaft, nicht nur als Österreicher, sondern allgemein, ein schwieriges Verhältnis mit unseren ganz reichen Leuten haben. Weil, du hast ja gerade angesprochen, es gibt ja genug Beispiele, wo die Reichen trotzdem ein sehr gutes Standing haben in vielen Bereichen, ob es jetzt im Fußball ist oder sonst irgendwas.
Ja, es gibt genug, ja.
Und ich glaube halt, es geht ganz stark wieder um dieses, mit wie viel Fingerspitzengefühl betreibst du gewisse Dinge? Mhm. Wie sehr sagst du schon her? Er betonte zum Beispiel, Dietmar Hopp betonte ganz stark, dass die Region hat ihm so viel gegeben, dass er überhaupt diesen Reichtum aufbauen hat dürfen. Und das möchte ich jetzt zurückgeben. Das zum Beispiel hinterfrage ich gar nicht. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich sofort. Die Frage ist, mit wie viel Fingerspitzengefühl machst du das dann, um trotzdem die Leute mitzunehmen? Und das ist keine einfache Aufgabe. Und offensichtlich ist es schon jemand, der ganz stark davon überzeugt ist, die Entscheidungen selbst zu treffen oder
ja, halt ganz klar.
Den Weg selbst zu gehen.
Ganz klar.
Und dass natürlich gewisse Dinge wie, keine Ahnung, wirklich zu prozessieren mit einzelnen Fans, die, keine Ahnung, Kritik üben, das ist halt nicht förderlich dafür, dass du sagst, okay, das ist wirklich ein Mäzen, der uns angeschoben hat, aber er hat uns mit auf die Reise genommen. Aber egal, ob das dein Verein ist, egal, ob das, wie viel Geld du reingesteckt hast, und angeblich sind es über 350 Millionen Euro, die mittlerweile reingeflossen sind, du musst irgendwie versuchen, die Leute mitzunehmen, weil sonst endest du irgendwann, indem du die umdrehst und der Lado stehst.
Ja, das ist das Narrativ vom Hopp, um dem auch kurz vorzugreifen, ist, glaube ich, aktuell, ihr sollt es mir lieben, und wenn ihr mich nicht liebt, dann sollt es mir zumindest fürchten. Das spielt jetzt sehr gut aus. Aber kommen wir mal ganz kurz zur TSG. Das ist ja TSG, darum sagen wir immer die TSG. Es ist nämlich die Turn- und Sportgemeinschaft aus Hoffenheim. Hoffenheim ist keine Stadt, sondern ein Stadtteil in Deutschland von Sinsheim.
Mhm, wo das Stadion steht.
Das muss man mal kennen. Also da habe ich vor der Recherche tatsächlich nicht gekannt. 37.000 Einwohnerstadt. Die nächstgrößere Stadt der Nähe ist Heidelberg.
Bist du echt in Heidelberg,
genau. Das kennt man dann wieder. Was dann Hoffenheim sofort unterscheidet von so ich sage jetzt trotzdem Konstrukten wie Red Bull, ist Red Bull hat, glaube ich, 3 oder 10, mittlerweile, glaube ich, 10 Mitglieder. Hoffenheim hat 11.000. Mhm. Ganz lang allerdings war es so, dass Hoffenheim, wie ein paar andere Vereine auch, von der 50+1-Regel ausgenommen gewesen sind. Mittlerweile nicht mehr. Seit ganz kurzem erst nicht mehr.
Also jetzt sind sie ausgenommen?
Sind sie nicht mehr ausgenommen, oder?
Sie haben sich 50+1 unterwerfen müssen, wie alle, und dann sind sie eben ausgenommen worden.
Und jetzt nicht mehr?
Nein, der Hopp hat noch immer 96% der Kapitalanteile.
Okay.
Aber er hat freiwillig die Mehrheit der Stimmrechte. Weil es ja jetzt auch noch so. Du kannst das, als wenn du privater Gönner bist, darfst du 99% der Kapitalanteile haben.
Ja.
Du darfst nie die Mehrheit der Stimmrechte haben.
Okay.
Und der Hopp hat ja auch neben den 96% der Kapitalanteilen ja auch die Mehrheit der Stimmrechte gehabt. Mhm. Weil eben diese Ausnahmeregelung, dass du eben, wenn du 20 Jahre oder über 20 Jahre einen Verein ganz wesentlich und finanziell am Leben haltest, unterstützt, wie auch immer, dann darfst du auch die Stimmanteile haben. Und das ist etwas, was er, ich weiß nicht, ob es ein Akt der Güte war oder ob es, keine Ahnung, was auch immer dahinter ist. Auf jeden Fall hat er 2023 die Stimmrechte-Mehrheit an den e.V. zurückgegeben.
Mhm, okay.
Die 96% Kapitalanteile halten immer an der, an der Spielbetriebs GmbH.
Spielbetriebs GmbH heißt, es gibt eine Fußballabteilung, die mittlerweile ausgegliedert ist. Genau. Seit 2008 spielen sie durchgehend in der Bundesliga. Die größten Erfolge, die man so wahrnehmen kann, sind neben dem Aufstieg natürlich in die Bundesliga die einmalige Teilnahme an der Champions League und jetzt heuer wieder die zweite oder dritte Teilnahme an der Europa League. Ich glaube, zweite.
Ich glaube, das ist ein paar Mal. Also ich glaube, sie haben sich irgendwie unter dem Rosen seinen 11 Jahren, glaube ich, waren so ein paar Mal zumindest qualifiziert für die Quali oder was auch
immer. Ja, irgendwie so. Aber am Hauptbewerb, glaube ich, tatsächlich heuer das zweite Mal dabei. Und ansonsten, und auf das kommen wir dann später noch kurz zum Sprechen, steht die TSG Hoffenheim vor allem dafür, dass sie Nährboden ist für Entwicklung. Es haben sie wirklich viele Spieler dort sehr gut in die Auslage gespielt, entweder Eigenbauspieler, die dann zu größeren Vereinen gegangen sind, oder Leihspieler, die dort wirklich auf ihre Kosten gekommen sind. Und dann gab es ja noch den ein oder anderen Trainer, der durchaus erfolgreich bei der Hoffenheim seine Karriere gestartet hat oder weiterentwickelt hat. Wie zum Beispiel Nagelsmann, der dort Trainer, der bei Hoffenheim wohlgemerkt Trainer des Jahres geworden ist. Oder auch Ralf Rangnick, der da, glaube ich, 6 Jahre als Cheftrainer am Werk war. Ja.
Vielleicht darf ich ganz kurz was sagen. Kurzen Disclaimer, ich kenne ja die DSG Hoffenheim aus meiner beruflichen Tätigkeit.
Ich wäre von ihnen gesponsert.
Nein, ich kenne ja aus meiner beruflichen Tätigkeit. Und ich kenne ja diese Aufteilung, das Stadion steht in Sinsheim, der Verein ist in Hoffenheim. Und das Trainingszentrum der Profis ist in Zutzenhausen. Das ist wie wenn du sagst, das Stadion ist, für alle aus der Grazer Gegend, das Stadion ist in Seiersberg, der Verein gemeldet ist in Unterbremstetten und das Trainingszentrum ist in Wunschrunden. Aha. So ungefähr, oder Lebring. Okay. Nein, Lebring ist schon zu weit.
Und alles in allem trotzdem noch Grazer Verein sozusagen.
Alles in allem trotzdem bist du dann Seiersberger Verein.
Seiersberger.
Und es ist eine wunderschöne Gegend dort. Wunderschön im Sinn von, da lenkt die nicht viel ab. Also wenn Andi Schicke jetzt dann dort eincheckt hat, wird man sehen, da lenkt ihn nicht viel ab, weil es gibt nicht viel Trubel drumherum. Es gibt in der Ortschaft Zutzenhausen, Gosters, das heißt Dachsenfranz, da habe ich schon mal geschlafen. Das ist so alte.
Der gläserne Podcast, ich kann es nicht mehr wieder sagen.
Nein, das ist der Dachsenfranz.
Wir haben mal mit dem Stefan gemeinsam mit dem Dachsenfranz übernachtet. Schreibt bitte in Redaktion
und neben, außerhalb vom Dachsenfranz passiert dort nicht viel in Zutzenhausen. Also, wenn jetzt so die Millionen Euro verdienenden Profis in ihre fetten Geräteautos ausfahren aus dem Parkplatz, können sie zum Dachsenfranz fahren, was essen. Und sonst müssen sie schon ein bisschen weiterfahren, weil da ist tatsächlich nicht viel. Das ist, also an Ablenkung ist jetzt nicht viel geboten, sagen wir mal so.
Ja,
gut. Aber ganz was Wesentliches, das, was du gesagt hast, diese wenige Ablenkung erlaubt dich darauf zu konzentrieren, Dinge zu entwickeln, Spiele zu entwickeln, Talente zu entwickeln.
Ja.
Weil du eh sonst nichts zu tun hast.
Und das sind wirklich, aber nein, das sagen wir dann später, was für Namen das sind. Auf ihr habe als nächstes stehen, wir müssen natürlich auch jetzt einmal kurz über den Dietmar Hopp reden. Stefan, da.
Wir haben ja schon ein bisschen
lange. Okay, das wird einen Kurzabzug müssen wir machen. Wir sind schon gut in der Zeit unterwegs.
Wie soll ich sagen? Der Hopp ist jemand, der dem Verein schon sehr lange verbunden ist, aber ja offensichtlich laut, ich habe es nicht verifiziert, aber laut dem, was man findet, als Jugendlicher auch Stürmer bei der TSG Hoffenheim, ist offensichtlich geboren in Hoffenheim und hat ja dort in der Region gemeinsam mit anderen SAP gegründet, was ich übrigens, wo ich auch gelernt habe, Systemanalyse und Programmentwicklung, so catchy heißt SAP, heißt SAP.
Deutsch halt, ja.
Sehr deutsch. Ja. Und auf jeden Fall, es ist so blöd, es da ging, die Geschichte, die es in vielen Bereichen gibt. Jemand mit viel Kohle, der trotzdem Bock hat auf Fußball. Nur halt bei ihm in einem Ausmaß von ganz vielen anderen. Aber jeder kennt sie. Und wir brauchen nicht weit schon in Österreich. Du brauchst ihn, kannst in jede Liga gehen. Es gibt sie. Die Orte, die Dörfer, wo der Unternehmer große, hehre Ziele hat und viel Geld investiert in seinen Fußballverein. Das per se ist, wenn wir das kritisieren anfangen beim Jürgen Klopp, dann kritisieren wir den gesamten Unterbau des Fußballs. Also Leute mit Kohle, die Kohle in den Fußball stecken, um ihrer Meinung nach die Champions League zu gewinnen. Das wollen sie alle. Das wollen auch alle unsere Mäzene in der Landesliga.
Looking at you, love net.
Ja, oder wo auch immer. Also, das per se ist nicht das Schlimme. Die Frage ist wieder dieses, wie machst du es? Wie machst du es? Aber auf jeden Fall, der Hopp hat ja dann ganz wesentlich 1989, 90 wirklich angefangen, in den Verein zu investieren. Und ja, diesen Verein gibt es schon sehr, sehr lange, hat ja 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Aber wie gesagt, er war halt bis 1990 halt komplett nur in der Kreisliga unterwegs. Und ist halt von dort weg ist es halt durchgestartet. Und was natürlich ist, wenn du halt so viel Kohle hast, kannst du dann dementsprechend auch infrastrukturell nachziehen. Aber was dieser Mann natürlich dann gemacht hat, ist einfach mal ein Stadion hinbaut. Auf die grüne Wiese. Und ja.
Für Bundesliga-Verhalten ist jetzt nicht super groß, aber ich glaube 27.000 oder so. Gehen rein, oder?
Genau, also irgendwas zwischen 27.000 und 30.000, irgendwo da in dem Bereich bist du unterwegs. Und was halt einfach ist, Dietmar Hopp, also, oder anders, man kennt Dietmar Hopp in Deutschland erst aufgrund, im Wesentlichen, aufgrund der ganzen Geschichte mit dem Fußball. Das heißt, der Fußball hat ihm geholfen, Bekanntheit zu bekommen. Und auch Hoffenheim als Stadt kennt man eigentlich erst durch die TSG Hoffenheim. Das heißt, die beiden haben halt zueinander gefunden, irgendwann einmal, und sich dadurch gegenseitig groß gemacht und in die Bekanntheit geführt. Und was halt einfach war, dass Hopp halt insofern eine sehr, sehr strittige Person ist, weil halt einfach gewisse öffentliche Auftritte, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie damals auch, weil du den Vergleich mit Frank Stronach
gewählt hast. Das passt so gut.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Wenn du jetzt sagst, jemand, der es nicht gewohnt wird, angegriffen zu werden, hinterfragt zu werden, reagiert halt, wenn er aus einer Machtposition kommt, halt oft einmal sehr, sehr komisch. Mhm. Und das hast du natürlich dann, wenn du sowieso schon reinsteckst mit dem Handicap, quasi den Vorwurf des Retortenclubs und so weiter, dann waren natürlich gewisse öffentliche Auftritte, wenn du nur dran denkst, an diese ganze Geschichte da 2020, glaube ich, wie die Bayern, wie die Fans diese Plakate da gehisst haben und so weiter, wo dann das Spiel unterbrochen worden ist, wo dann...
BVB meinst du, oder? Nicht Bayern?
Nein, die Bayern. Diese Spielunterbrechung war dann gegen die Bayern.
Okay.
Wo dann der Hoeneß ja, der Hoeneß, der Rummenigge, glaube ich, im Feld war und der Hopp unter Tränen und so weiter. Also das war für viele Fußballfans schon ziemlich den Bogen überspannt gehabt, ja.
Und da gab es ja ein paar so Geschichten, nicht? Weil ich jetzt gerade BVB gesagt habe, da ist ja alles Mögliche schon gekommen.
Ich glaube, die haben sowieso ein bisschen am ehesten eine Feindschaft miteinander.
Ja, da, also es wird dann schon spannend, wie BVB auf Klopp reagiert. Also ich bin schon sehr gespannt.
BVB auf Klopp und dann nehmen wir halt noch die Diskussion mit Hoffenheim.
Ja. Also, sehr strittige Person, der man prinzipiell vielleicht nicht unbedingt böse Absichten unterstellen will.
Glaube ich wirklich nicht.
Aber
ich glaub,
das ein bisschen botschert ist und beim gemeinen Fan halt alles andere gut ankommt. Ja, sowohl nämlich bei den eigenen als auch bei den gegnerischen Fans.
Weil du, selbst wenn du milliardenschwer bist und die ganze Welt du dir kaufen kannst, wird es nicht funktionieren, wenn du nicht die Leute in deiner Geschäftsstelle, die Leute in den Fanclubs mitnimmst, indem du ihnen das Gefühl gibst, dass das auch ihr Ding ist. Mhm. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn das Ding schon mir gehört, dann kann ich ja jemanden daran partizipieren lassen und sagen, hey, das ist genauso dein Ding, ziehen wir das zusammen irgendwie.
Aber das unterscheidet vielleicht die auch von James Bond, Bösewicht mit Zähnen, ja? Das könnte sein. Schauen wir uns mal an, was der Verein sonst so steht. Vor allem steht der Verein dafür, dass es wirklich, ich habe es vorher schon gesagt, guter Nährboden für Spieler ist. Ein kurzer Auszug an bekannten Spielern, die dort mal waren, entweder aus dem Nachwuchs kommen oder zumindest, wie wir das nennen, gut entwickelt worden sind. Da gibt es einen Joel Linton, der aktuell bei Newcastle spielt, da gibt es einen Bobby Firmino, der dann seine beste Zeit bei Liverpool gehabt hat, bevor er jetzt irgendwo in die Wüste abgebogen ist. Wir haben ganz viele Transfers von Hoffenheim zu den Bayern. Mir fällt da Asyle ein, mir fällt da Rudi ein, mir fällt da Goretzka ein.
Goretzka
ist wahrscheinlich gekommen, ja, plötzlich. Es gibt einen ganz großen Österreich-Bezug.
Mhm. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den Österreichern kommen, möchte ich den Ansagen. Also aus rein Job-Sicht ist der Wechsel vom Andi Schicker ja absolut verständlich.
Ja.
Also wenn du sagst, was kann Andi Schicker richtig gut und was will die TSG Hoffenheim und was hat die TSG Hoffenheim richtig gut gemacht, dann passt das natürlich wie die Faust aufs Auge zusammen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die 10 größten Verkäufe, also jetzt in Kohle gerechnet von der TSG Hoffenheim, haben insgesamt 302,5 Millionen Euro Verkaufswert eingebracht. Für diese 10 Spieler hat der Verein aber nur 15 Millionen Euro ausgegeben. Das heißt, die haben das verzwanzigfacht. Das heißt, du bist ungefähr in der Kategorie Rasmus Heuland.
Und das über ganz viele
Spieler. Und das über zehn Jahre. Da hast du unter anderem solche Spieler, glaube ich, habe mir rausgeschrieben, wie einen Jorginho Rüther, den du damals mit 20 Jahren um 750.000 Euro gekauft hast, um ihn 2 Jahre später um knapp 41 Millionen Euro nach Leeds zu verkaufen. Und sie dann gesagt haben, Andi Schicker, das ist deine Aufgabe. Mit deinem Netzwerk, mit deinen Dingen, weil das Wesentliche, was ein Sportdirektor macht, das habe ich auch erst lernen müssen einmal. Ich bin immer geglaubt, Fußball-Scouting funktioniert so, dass da Scouts überall durch die Gegend fahren und sich die Spiele anschauen und, oder sonst irgendwas. Ja, die gibt's auch. Aber ganz wesentlich funktioniert Scouting und Transferpolitik so, dass es orge direkte Austausch einfach mit den ganzen Spielerberatungsagenturen gibt. Und was da Andi Schicker halt macht, er bringt sein gesamtes Netzwerk. Und das ist ja der große Aderlass, den der SK Sturm hat. Der Aderlass des SK Sturm ist ja nicht nur, dass Andi Schicker aus Bruck an der Mur, glaube ich, aus dem Bezirk Bruck an der Mur, jetzt nicht mehr da ist, sondern dass mit ihm sein gesamtes Netzwerk weg ist. Er war der, also wenn du immer hörst, okay, warum wechselt dieser eine Spieler nach Graz und nicht woanders hin? Ja, weil der Andi Schicker ganz wesentlich ein Vertrauensverhältnis vielleicht zu dem Berater oder was auch immer hat und zu den Eltern aufgebaut hat. Und dieses gesamte Paket wechselt jetzt nach Hoffenheim. Und sie werden halt einfach sagen, wenn du dir die Transfers anschaust, ja, die letzten Transfer, ja, der Maxi Bayer ist jetzt davor dieser Saison um 28,5 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, war auch ein Eigenbauspieler. Aber davor, ja, die meisten sind schon wieder 4, 5, 6 Jahre her von diesen großen Transfers. Und ich glaube, die Hoffenheimer, das ist mir auch mal gesagt worden, sie brauchen diese Transfers. Damit das ganze Ding finanziell funktioniert, der ganze Verein, so wie aufgestellt ist, braucht es diese Transfers.
Okay, okay.
Damit
die Kohle wieder herkommt. Weil du sagst, auf die Transferstatistik schauen, da habe ich wunderbar einen Ausschnitt aus einem Excel-Server gebastelt. Ja, Stefan Adelmann gibt alles, ja, Stefan Becker-Adelmann gibt alles für den Podcast. Sehr gut, gefällt mir voll gut. Aber jetzt schauen wir mal zur Österreich-Tradition. Aktuell haben wir da ja 3 Spieler, oder?
In der ersten.
In der ersten. Ja. Den Alexander Brass, den kennt man, weil der spielt Linksverteidiger im Nationalteam und ist mit Sturm Meister und Cupsieger geworden und hat dann einen sehr guten Transfer, zumindest aus Sturmsicht, dorthin gemacht. Dann den Grilic, den Kollegen aus dem Nationalteam, den kennt man natürlich auch, der zwischenzeitlich, der eh schon jahrelang bei Hoffenheim gespielt hat, zwischenzeitlich einen kleinen Ausflug zu Ajax Amsterdam gemacht hat, dann drauf gekommen ist, dass die Ablenkung in der Großstadt Amsterdam vielleicht doch ein bisschen zu groß ist.
Ja, beziehungsweise
oder glaub, die Konkurrenz.
Nein, ich glaube ja vor allem, dass er sich da ein bisschen verspekuliert hat, weil er war ja kurze Zeit vereinslos. Es ist ja sein Transfer in Hoffenheim ausgelaufen.
Der Vertrag.
Ah, genau. Der Vertrag in Hoffenheim ist ausgelaufen. Und er ist halt davon ausgegangen, dass irgendwas Großes sicher kommen wird. Und da war er dann wirklich eine Zeit, ich glaube, 1-2 Monate ja dann vereinslos.
Wobei man fairerweise sagen muss, Ajax dann eh groß ist.
Natürlich. Ja. Und das ist dann, aber es hat offensichtlich dann auch nicht gefunkt gehabt, weil er es nach einem Jahr
in Hoffenheim. Und Ajax natürlich in dem Jahr Katastrophensaison gespielt. Ja. Das kommt auch noch dazu.
Und wir haben einen 19-Jährigen, den von dem ich tatsächlich noch nie was gehört gehabt habe.
Same, ja.
Und zwar der Florian Michela.
Ja.
Ein junger Innsbrucker, gebürtiger Innsbrucker, der seit 2021 im Hoffenheimer Nachwuchs spielt und der diese Saison debütiert hat.
Ja.
Das heißt, 3 Spieler in der Herrenmannschaft und, dann kommt noch dazu, 2 Spieler auch bei den Frauen. Mit der Sophie Lindner und der Julia Hickelsberger. Julia Hickelsberger, ihres Zeichens. Nationalteamspielerin.
Ja.
Und das ist nur ein bisschen, wenn man so will, die Spitze des österreichischen Eisbergs in Zutzenhausen, Zinsheim, Hoffenheim. Aber wie gesagt, die und ich habe auch aus Gesprächen heraus, weiß ich auch, wie die Österreicher sind sehr gut angeschrieben. Also wenn du aus Österreich kommst, hast du schon mal einen gewissen Startvorteil.
Ich meine, das gilt eh weltweit, oder?
Ich weiß nicht, ob es überall gilt, aber
sollte
zumindest bei den Deutschen. Ja. Was mich tatsächlich interessieren würde, ich würde jetzt mit dir ganz gern ein Quiz spielen.
Oh, ein Quiz, sehr gut. Ja. Ich weiß nichts.
Und zwar spielen wir das Quiz, es heißt, lieber Alex Stegisch,
ja,
welche ehemaligen Österreicherinnen und Österreicher haben bei der TSG Hoffenheim gespielt?
Okay, scheiße.
Ich kann dir nur sagen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich blicke jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, nur auf den Kader des Männerteams seit dem Zeitraum 2008 bis heute. Abseits von Grilic, Brass und Michela haben noch 8 weitere Männer in der ersten Mannschaft der TSG Hoffenheim gespielt, im Zeitraum zwischen 2008 und heute. Hit me. Wen hast du am Radar?
Den Bosch.
Den Stefan Bosch, ja, sehr gut.
Den Baumgartner.
Christoph Baumgartner, ja.
Der Goli, der Rambo.
Rambo Özcan, sehr richtig, auch auf der Liste.
David Alaba natürlich kurz, das ist auch, ich glaube, noch halbes
Jahr. Ja.
Puh. Irgendeiner von den Schul vielleicht noch?
Ja, sehr gut. Robert Schul hat tatsächlich, ja. Hat insgesamt zwar nur 6 Spiele für die erste Mannschaft gespielt, aber hat auch, also hast du schon Bosch, Baumgartner, Schul, Rambo Özcan und Alaba, sehr gut, hast du schon 5.
Ja, okay. Sonst weiß ich es jetzt nicht.
Ja, 3 hast du noch, aber muss ich sagen, du bist schon.
Stürmer vielleicht auch noch.
Ja, 3 hast du schon, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also 3 fehlen nur.
Gregel.
Gregel, sehr ja, gut. Schon, ja, tatsächlich gut, Michael Gregoritsch, ja. im Sommer 2011 mit 17 Jahren, damals seine erste Auslandsstation von Kapfenberg nach Dings.
Und dann kann ich da noch 2 Premier League Stars nennen, neben Joey Linton nämlich, weil der Ryan Bubble hat, glaube ich, eine halbe Saison oder eine ganze Saison bei Hoffenheim gespielt.
Was hast du gerade tust? Das erinnert mich gerade extrem an die Schulzeit.
Ja.
Du wirst in der Schule, bei einer Schularbeit was gefragt. Ja. Und du sagst, das weiß ich nicht, aber ich kann da ganz andere Sachen sagen.
Ja, Hoffenheim-Spieler aufzählen, im weitesten Sinne. Ganz anders ist
es. Ja, ungefähr nicht. So war das jetzt.
Ganz anders ist es. Ja. Und dann natürlich hat der Reece Nelson
Arsenal kennen. Das ist nicht,
aktuell im
das ist nicht die Frage.
War mit der anderen Arsenal-Legende.
Danke, Alexander, das war eine Fleißaufgabe. Das war jetzt eine Fleißaufgabe, aber das war tatsächlich gerade nicht gefragt.
Fulham, wenn du denkst, sowieso aus deiner eigenen Frage.
Und extrem ausgeholt. Nein, wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ja. Es waren dann tatsächlich noch da ist man schon wirklich, ich meine, einer hat tatsächlich jetzt aktuellen Bezug, Gabriel Haider als Sturmfan kennt man ihn vielleicht.
Nein, muss
ist,
ich sagen.
Ist
ging mir vorbei.
Bis 2023.
Nein, aber ich weiß natürlich schon, den haben wir, der war bei Black FM.
Ja, genau, bis 2023 im Nachwuchs von Hoffenheim gewesen und ist jetzt der Spieler für Sturm 2 jetzt mittlerweile.
Ja.
Und dann wird es schon wirklich fast schon antik, Andreas Ebertsberger. 2008 bis 2012 in Hoffenheim, hat tatsächlich 92 Spiele für die Kraichgauer gemacht und von all den Österreichern ist mittlerweile Florian Grillitsch, ich muss mal kurz scrollen, auf Platz 9 der Hoffenheimer Rekordspieler. Der hat mittlerweile 189 Pflichtspiele, also muss man sagen, fast schon Hoffenheim-Legende.
Wer ist da eigentlich die tatsächliche Legende?
Der aktuelle Goalie, der Robert Baumann. Oliver Baumann, Entschuldigung, nicht Robert Baumann, das war Skifahrer. Nein, Oliver Baumann. Ja.
Okay, Baumann, ja, ist auch klar.
Und André Kramaric, der Rekordtorschütze.
Kramaric, dann hat der Ibisevic, glaube ich, auch gespielt.
Der hat auch viele, wie der Ibisevic hat viele Titel gemacht, genau. Da waren einige, Chinedu Obasi, Demba Bad. Sehr viele, wenn du die Kaderlisten durchschaust in den letzten 10, 15 Jahren, da waren schon spannende Kicker dabei.
Ja, du musst ja fairerweise auch eine gute Mannschaft das Parkett stellen, wenn du in Deutschland an Champions League Platz ergattern kannst. Und das ist ihnen ja einmal gelungen.
Und was man halt auch sieht, also einerseits gibt es diese Tradition der Österreicher, da ist diese ganze Entscheidung, den Andreas Schicker zu holen, halt aus vielerlei Hinsicht, weil du weißt halt, der wird halt ganz stark die TSG Hoffenheim, wenn es jetzt um den Nachwuchs geht, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es mehrmals gelesen habe, der Club ist mit der höchsten Übertrittsrate der Akademie NLZ-Absolventen in den Profifußball. Ich glaube, da wären
NLZ für alle nicht
Nachwuchsleistungszentrum.
Nachwuchsleistungszentrum.
Ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, aber knapp 60-70% aller NLZ-Absolventen wechseln in den Profifußball. Das heißt, werden Wahnsinn, wirklich Fußballprofis. Und das ist sehr, sehr hoch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Andreas Schicker dort ganz, ganz viele spannende Dinge machen wird, weil die Trainingsbedingungen sind ein Traum, die er da vorfinden wird.
Ja.
Wie gesagt, blenden wir mal die ganze Diskussion über Identität aus. Rein am Papier findet der was vor, das kannst du dir aus österreichischer Sicht, jetzt, wenn es jetzt mal Salzburg vielleicht und auch die Rapita, die haben sehr was sehr, sehr Schönes hingestellt und so weiter. Aber die haben richtig perfekte Bedingungen auch vom ganzen Staff, wie die arbeiten.
Wenn man das ein bisschen unemotional sieht, muss man ja auch sagen, der Andi Schicker, das ist halt jetzt die Geschichte drumherum, warum wir da jetzt genau drauf aufspringen. Der hätte ja mit seiner Leistung der letzten Jahre wahrscheinlich relativ leicht Zugang gehabt zu diversesten Top-Vereinen in Europa.
Ich weiß ihn nicht.
Glaube ich schon.
Das hinterfrage ich ein bisschen.
Ich glaube, dass das nicht so ist.
Ich glaube tatsächlich,
dass man das. Lass mich mal kurz meine Theorie ausbreiten, bevor du das zerstörst. Ja. Ich glaube, dass der viele Sachen angehen hätte können in Deutschland, in der Bundesliga. Ich glaube, dass der auch in andere Länder gehen hätte können. Aber ich glaube einfach auch, dass sie der den Trubel, der einer sich da ja definitiv auch einhandelt, auch deswegen antut, weil er das genauso sieht, wie es du gerade beschrieben hast, weil er schon, glaube ich, schon das Potenzial erkennen kann, weil er glaubt, dass er dort sehr erfolgreich sein kann. Und das muss man ja auch sagen, der ist ja super ehrgeizig.
Er ist super ehrgeizig, der ist 38 Jahre alt.
Ja.
Der, für den ist jetzt, glaube ich, der sieht das jetzt ganz klar, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben. Er wechselt jetzt zu einem neuen Arbeitgeber, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und nicht, ich wechsle von einem Traditionsverein zu was anderem,
ja.
Ich wechsle zu einem neuen Arbeitgeber, der mir super Arbeitsbedingungen liefert, genau. Der von seiner Positionierung her genau zu dem passt, was meine Kernstärken sind.
Ja.
Das ist für ihn, wenn er nicht, also finanziell wird er sowieso glücklich jetzt einmal. Mit einem 4-Jahres-Vertrag als Sportdirektor beim deutschen Bundesligisten macht er das schon mal, nimmt er das schon mal sehr viel an Existenzdruck im Leben, fürs restliche Leben.
Muss man sagen.
Aber ich glaube ganz einfach, dass der, ich gehe davon aus, dass das richtig, richtig gut funktionieren wird. Und ich glaube, dass das ein Sprungbrett sein muss. Ich glaube, dass der Andi Schicker, und Entschuldigung, ich würde natürlich deine Theorie zerstören, aber was ich sagen wollte vorher, ich glaube, dass wir schon ein bisschen überschätzen, das Thema jetzt, als wieder sprechen wir, jetzt hören uns natürlich einige aus der Rapid-Community dazu und aus anderen, aber aus österreichischer Sicht, aus Sturmsicht, überschätzen wir, glaube ich, schon ein bisschen die Nachfrage nach der Meistermannschaft, sowohl auf dem Feld als auch im Verantwortungsbereich, glaube ich.
Okay.
Also wenn es nicht darum geht, du bist nicht sofort ein Kandidat für die ersten 6 in der Bundesliga in Deutschland.
Ja, das wahrscheinlich nicht,
aber da gibt es ja noch. Und dann, glaube ich, danach, natürlich, aber ich glaube, grundsätzlich überschätzen wir das ein bisschen. Klar, die ganze Diskussion ist Hoffenheim ein guter Transfer für den Alex Brass, müsste nicht zu einem größeren Club gehen. Puh, na, aber es ist ein super Sprungbrett und ich glaube, dass das Gesamtpaket jetzt so gut passen wird, dass das in kürzester Zeit zu sehr erfolgreichen sportlichen Zeiten wieder führen wird. Ob die ganze Situation tatsächlich dazu führen wird, dass Christian Ilzer einmal in Sutzenhausen aufschlägt beim Dachsen Franz, bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja.
Ich muss sagen, dass Uwe Hölzl sich fix beim Dachsen Franz sehr wohlfühlen wird.
Gut, wir kommen jetzt vom Sturmbezug ein bisschen weg. Du hast gesagt, wir gerade vorher hast du eingeleitet, wir blenden jetzt mal alles ein bisschen aus, was es dort so an Trubel rund um auf reingeht. Jetzt blenden wir mal alles ein bisschen ein, was es rund um Trubel so geht. Ich habe da im Skript stehen, Rogan-Protest. Zuerst habe ich Rogan-Protest gelesen.
Ja, Rogan hat
protestiert. Ich habe gedacht, da würde ich auch protestieren, wenn der auf einmal beim Fußballverein ist.
Ja.
Nein, es ist was anderes. Rogan ist eine Spielerberatungsagentur.
Genau, Roger Wittmann, der Eigentümer.
Und da, denen wird halt nachgesagt, dass er auf gut Österreichisch ein bisschen backeln mit dem Haupt. Ne?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht oder zu verstehen bekommen, dass das grundsätzlich sehr üblich ist, dass du sagst, okay, man hat einen sehr engen Draht zu Spielerberatungsagenturen. Das geht damit unter so weit, dass du sagst, jetzt druckt mir dieser Spielerberater schon wirklich so, indem er sagt, hey, schau her, wenn du nicht Boldemann-Spieler von mir wieder nimmst, kriegst du gar keinen Spieler mehr von mir. Das heißt, so funktioniert, wie ich echt verstanden habe, ein bisschen das Transfer- und Scouting-Chef. Was dann dazu führt, dass du sagst, okay, weißt du was, um diesen Spielerberater mal, weil warum soll auf einmal Sturm so viele Talente aus Mali scouten oder aus Afrika? Weil das Netzwerk, weil man unsere Sturm-Scouts sind nicht unten in Nordafrika.
Woher willst du das wissen, wie weit das den Süden
fahren? Das stimmt natürlich, ja. Blöd von mir natürlich, ja. Aber das heißt, es geht oft einmal so weit, dass du wirklich sagst, okay, um jetzt diesen Spielerberater mal bei Laune zu halten, lade ich zumindest ein paar von seinen Spielern zu einem Probetraining ein oder was auch immer. Und offensichtlich ist es einfach so, dass diese ganze Beziehung zwischen Hopp und Rogan über das Geschäfts, über den Roger Wittmann, über das Geschäfts übliche hinausgeht. Das heißt, dass das dann wirklich so ist, dass du sagst, okay, es gibt dann schon so einen direkten Draht miteinander, wo du dann wirklich einfach über gewisse Transfers einfach sagst, hey, du, der ist zum Kaufen und der ist nicht zum Kaufen.
Für alle, die sich das noch ein bisschen besser verständlich machen wollen, es hat schon so einen Grund, warum auch immer der Ibrahimovic hingewechselt ist, auch der Maxwell hingewechselt ist. Ja.
Oder damals
haben die gleichen Repräsentationen gehabt. Ja.
Oder damals diese Zeit, wie Wolverhampton ganz viele portugiesische Spieler geholt hat, wo man dann draufgekommen ist, aha, die kommen alle von derselben Agentur.
Hallo,
wo der Mendes über irgendeinen Freund eigentlich fast schon Verein beteiligt war bei Wolverhampton, das wie gesagt. Und bei Rogan ist es einfach so, diese deutsche Spielerberatungsagentur hat halt ein ganz starkes Netzwerk auch in Österreich, also da sind ja unter anderem Marcel Sabitzer, Michi Gregoritsch, Jusuf Gazibegovic und so weiter involviert Und auch der Andi Schicker, der hat es aber auch schon dementiert, soll ja wieder eine gewisse Nähe zu Rogan halt auch zugesagt. Okay. Wo es, glaube ich, durchaus noch geschäftsüblich sein kann. Auf jeden Fall hat wieder diese, und die darf man, auch wenn sie klein und ruhig vielleicht ist, darf man sie nicht unter den Tisch kehren, weil sie sind ja offensichtlich Freunde im Geist, zumindest wenn es ums Verständnis von Fußballfans geht, diese organisierte Fanszene von Hoffenheim, hat dagegen protestiert. Hat dagegen wirklich auch im Stadion mit Transparenten protestiert. Also es ist nicht so, dass alles, was dort passiert, jeden kalt lässt bei diesem Verein.
Ja.
Wie so oft natürlich kommt dann nichts raus, aber das hat schon mal zu Jahresbeginn für eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Grundunzufriedenheit gesorgt im ganzen Umfeld. Mhm. Und dann komplett eskaliert ist es natürlich dieser, vor allem dieser Machtkampf hier dann auch, wo sie auch ein bisschen um das, ich habe nie Succession gesehen, hast du gesehen?
Ja, natürlich.
Aber wenn ich gesehen habe, es dürfte ein bisschen eine Succession-Story zwischen Dietmar Hopp und seinem Sohn sein.
Okay.
Weil der ist Präsident von Adler Mannheim, vom Eishockey-Club und hat offensichtlich Ambitionen, auch, glaube ich, im Fußballverein was zu machen, aber ganz andere Ideen. Und das war dann ein bisschen so eine komplette Eskalation, was sie dann dazu geführt hat, dass der Hopp in einer Nacht- und Nebelaktion ja unter anderem quasi den Großteil der Geschäftsführung unter anderem mit dem Alexander Rosenheim entlassen hat, was dazu geführt hat, dass dieser Sommer aus sportlicher Sicht, aus Transfersicht ja ein komplettes Chaos war.
Ewig lang haben wirklich viele Spieler gefehlt, ja. Also der Kader war extrem dünn.
Ja, also ist ja jetzt so.
Ja.
Zusammengesetzt ist er ja irgendwie insofern komisch, weil die haben kaum Innenverteidiger. Der Matarazzo will aber eigentlich immer mit einer Dreierkette spielen. Was sagst du, okay, dann wird vielleicht der Alex Brass ganz gut auf dem linken, also linker Flügelverteidiger passen vor einer Dreierkette. Mhm. Aber jetzt spielt er in einer Viererkette links hinten. Das passt alles nicht so wirklich. Nicht so das geht sich alles nicht so richtig aus, ja.
Okay, jetzt gibt es dort Fanproteste. Es gibt einen Mäzen, der mit 86, glaube ich, schon im fortgeschrittenen Alter ist, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt Nachfolgeambitionen von gleich zwei seiner Kinder, soweit ich das verstanden habe.
Ja, zumindest von einem, ja.
Ja, zumindest von einem. Es gibt aber noch ein zweites Kind, was so Succession, wenn man jetzt an die Scherze-Serie wieder denkt, da gab es drei Kinder, das macht das ja nicht leichter, sondern macht das alles nochmal ein bisschen extra schwierig. Es gibt Fans, die sich nicht nur gegen den Verein auflehnen, sondern die so mit seiner Wurstigkeit dorthin gehen, so quasi, uns ist lieber, wir spielen wieder Kreisliga, als wie wir spielen so, wie wir jetzt tun. Das ist extrem gefährlich, weil eben so Spielerbrüche provozieren und so, das ist möglich. Ich denke jetzt da so an die Tennisballaktion, ich glaube, die war in Hoffenheim, oder?
Ich glaube, ja.
Und die eh schon vielen Transparente, die sowohl die Einheimischen als auch die fremden Fans verbindet. Und drumherum wird gerade alles umgerissen. Also der Trainer ist schon ein bisschen länger im Amt, aber die sportliche Führung ganz neu, damit sehen, weiß man nicht genau, was er tut. Stimmrecht hat er jetzt einmal reduziert. Wie geht
das? Ist natürlich auch ganz stark kritisiert worden, weil er hat die Mehrheit an den Stimmanteilen wieder abgegeben. Mhm. Liegt jetzt wieder beim e.V. Neuer Vorstandsvorsitzender ist dort der ehemalige Oberbürgermeister von Sinsheim. Seines Zeichens ein Spätzle vom Hob und so weiter. Also vielleicht, wenn wir auch langsam Richtung Schluss kommen.
Ja.
Hoffenheim ist vieles, aber ich glaube, Hoffenheim ist nicht langweilig.
Ja,
das muss also, sein. Weil man ihnen ja so quasi sagt, es interessiert ja keinen, was dort passiert. Das stimmt nicht.
Das stimmt auf keinen Fall. Also, was auch nicht stimmt, ist, dass Hoffenheim ein klassischer Franchise-Club ist, wo jemand dahergekommen ist und über sämtliche Traditionen drüber gefahren ist. Ja. Echt überhaupt nicht. Ja. Hoffenheim ist ziemlich sicher ein großes Missverständnis.
Ja.
Ein gutes Beispiel dafür, dass gut gemeint nicht unbedingt immer gut ist.
Ja, beziehungsweise vieles läuft ja sehr gut.
Ja.
Muss man sagen, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, also das ist unfassbar professionell und wahnsinnig gut in der Entwicklung, auch im Aufbau von internationalen Netzwerken, haben ganz, ganz spannende Partnerschaften, auch auf wissenschaftlicher Ebene und so weiter. Mhm. Aber es herrscht halt ein richtiger, den hat man vielleicht lange Zeit vor sich hingeschoben. Und es ist, wenn du einen Mäzen hast, der 86 Jahre ist und auch so ist, dass selbst das meiste Geld der Welt oder dir nicht ermöglicht, ewig zu leben, ist es eine Frage von, wie geht's weiter? Mhm. Und da geht es nicht nur um Söhne, die da eine Rolle spielen, sondern da geht es auch um, was passiert mit diesem Verein. Und du bist halt in Hoffenheim mitten in einer Phase von Identitätskampf, Nachfolgekampf, einem Richtungskampf, einem Glaubenskampf, was auch immer. Und mittendrin zwischen den Fronten steht halt jetzt der Andi Schicker. Mhm. Deswegen, es ist sicher nicht leicht. Ich glaube, dass seine Art, wie er ist, gut tun wird dem Ganzen. Also ich glaube, dass er damit ganz gut durchsegeln wird. Mhm. Weil es gibt viele handelnde Akteure und natürlich wird er zu vielen Themen befragt werden. Und ich gehe mal ganz stark aus, nachdem er nicht der einzige Geschäftsführer ist, dass er sich auf die sportlichen Themen konzentriert hat. Und das ist die Kerndisziplin von Andi Schicker. Und dort ist das Setting ein richtiger Gutes.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Er wird zu vielen Dingen befragt. Wenn ihr uns zu vielen Dingen befragen wollt da draußen, schreibt uns doch an redaktion@spielfrei.at. Wir freuen uns immer. Auch gerne Anregungen zum nächsten Getränk der Episode, damit den Stefan nicht irgendwann mit irgendeinem selbstgebräuten Getränk vergiften muss. Ansonsten folgt uns auch auf Social Media natürlich. Gebt uns positive Reviews, die negativen kennt ihr euch kalten. 5 Sterne jetzt auch auf Spotify möglich, Kommentare auf Spotify und so weiter und so fort.
Spenden auf Spotify.
Na, Spenden brauchen wir nicht. Okay. Wir sind natürlich auch auf YouTube vorhanden. Dort schon langsam kommen wir zum 100. Subscriber. Das wäre natürlich so ein Wunsch. Also 100 Subscriber bis zur nächsten Episode, da wird unser spielfreies Herz höher schlagen. Da verlosen wir dann irgendwas Cooles.
Hör auf, lehn dich nicht so weit aus dem Fenster.
Wohl, das schaffen wir, da bringen wir es zusammen. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.